Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh, Baby, werden wir alt sein. Und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Und mittlerweile ist auch die Poetry Slammerin Julia Engelmann ein wenig älter geworden, als sie es bei ihrem viralen Erfolg mit dem Text One Day Baby war und beginnt zu erzählen. Mit Himmel ohne Ende legt sie nach 8 Gedichtbänden im Goldmann Verlag in 8 Jahren und 2 Alben jetzt auch ihren Debütroman vor, der gerade bei Diogenes erschienen ist. Wir haben ihn gelesen und wir sind Finn Benkert.
Und Lukas Bawenschik, hallo Lukas, ich habe mich heute mal hier ins Mikro gesetzt und ich wollte mal was erzählen, aber ich mache das eigentlich nicht so gerne, deswegen ich hoffe, ihr seid ein bisschen gnädig so, weil ich habe eigentlich nicht so eine Meinung, aber jetzt habe ich dieses Buch gelesen, Himmel ohne Ende. Und da habe ich voll viel draus gelernt, nämlich dass man auch mal Dinge machen muss im Leben. Und dass es auch okay ist, auf Leute zuzugehen. Und das hat mich echt bewegt.
Man merkt auf jeden Fall, dass so die Selbstrelativierung, die eigene Zurücknahme, so ein ganz wichtiger Bestandteil von Poetry Slam und dieser Literatur ist. Ich war hier schon erstaunt, wie oft das Wort vielleicht so große Kalendersprüche einleitet, um ihnen sofort so ein bisschen den letzten Biss, den sie vielleicht noch gehabt haben, zu nehmen. Also man ist sich nie so sicher in dieser Sprache, die existiert. Ein ganz interessanter Roman auf jeden Fall. Hattest du irgendwelche Bezüge vorher zu Julia Engelmann? Weil ich hatte schon das Gefühl, nachdem dieser große virale Erfolg mit diesem einen Poetry Slam Text da war, habe ich sie eigentlich nicht mehr wirklich wahrgenommen.
Ich habe sie auch nicht wirklich als kulturelles Gut wahrgenommen. Ich glaube, so Freundinnen von mir, die so 1-2 Klassen unter mir waren oder Bekannte, ich habe ja irgendwie auch so lange Jugendarbeit gemacht in York, die hatten Julia Engelmann durchaus rezipiert und hatten auch diese Bücher von ihr im Regal stehen, in den Apfelkisten stehen. Und ich glaube, Julia Engelmann ist vielleicht so einer der ersten Leute, die wirklich, ich will nicht sagen Literatur, aber auf jeden Fall das Medium Buch nochmal anders gedacht haben, weil das waren ja schon auch Bücher, die sehr darauf ausgelegt waren, dass du sie in deinem damals aufkommenden Instagram-Feed gut anrichten konntest. Und wenn du Julia Engelmann sagst, dann denke ich wirklich an so eine abgeschliffene Obstkiste, in der 2 bis 3 Bücher drapiert sind und eine Lichterkette steht. Das ist für mich so die Julia Engelmann-Ästhetik und auch die, die ja so die Indie-Girls, Tumblr-Girls 2010 bis 2014 vollzogen haben. Aber nein, Julia Engelmann, ich habe nie bewusst etwas von ihr gelesen oder gehört, bis auf eben den One-Day-Poetry-Slam. Dann habe ich Julia Engelmann eben natürlich noch als kleine Cameo-Rolle in Detlef Books Gangsterfares Asphalt-Gorillas gesehen, wo sie, glaube ich, die Frau von SSIO spielt, der so einen gentrifizierten Berliner Rapper namens Cotti Boss spielt. Und das fand ich sehr lustig damals. Sowieso Asphalt-Gorillas, jetzt kein perfekter Film, aber doch sehr gut besetzt an vielen Stellen und auch sehr, sag ich mal, doppelbödig besetzt. Aber das ist mein Bezug zu Julia Engelmann.
Und genau wie SSIO in diesem Jahr sein großes Comeback feiert und von breiter Hörerschaft dann irgendwie wahrgenommen wird, ist auch Julia Engelmann zurück. Vielleicht erzähle ich kurz, worum es hier geht in Himmel ohne Ende, denn...
Bald to assume, dass es um was geht in diesem Roman, Lukas, aber ja.
Na, erzählt wird zumindest, wenn man das so nennen möchte, von der 15-jährigen Charlotte, unglücklich verliebte Tochter einer alleinerziehenden Mutter, befreundet nur mit ihrem Meerschweinchen und der Klassenkameradin Kathi und dann fällt Kathi auch noch weg, ein Streit und es bleibt nicht mehr viel. Doch das Leben steht nicht still und irgendwann tritt Cornelius, Spitzname Pommes, in ihr Leben, der mit ihr die Leerstelle im Dasein teilt. Charlie geht also den Weg durch den Irrgarten Jugend mit all seinen Fallstricken und findet sowas wie ein Gleichgewicht und eine neue Beziehung zur Welt oder, wie die Autorin im Gespräch mit der NZZ erklärt, Zufriedenheit ist ja eine Entscheidung, die man als Mensch treffen kann und Charlie trifft sie. Finn, ja, ich musste auch viel seufzen bei diesem Roman, aber Finn, vielleicht frage ich mit dieser Frage an, die sich mir doch mehrfach gestellt hat. Ja, man ist nicht so reich wie die schöne Sophia, der Vater ist davongelaufen, manchmal ist man ein bisschen traurig, aber irgendwie geht das hier schon alles sehr glatt. Kein Schmerz hat allzu lange Bestand, unsere Protagonistin hat das Glück erfunden und blinzelt. Gibt es ihr überhaupt sowas wie eine Fallhöhe in diesem Buch?
Nee, es gibt keine Fallhöhe. Es gibt auch eigentlich keine Entwicklung, möchte ich jetzt mal so sagen, außer dass Charlie am Ende halt auch mal Dinge macht, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es aus ihr selber rauskommt. Es ist wieder so einer dieser typischen Romane, in der die weibliche Protagonistin sich vor allem entwickelt, weil der männliche Co-Protagonist Dinge tut und dann zu ihr sagt, jetzt mach doch mal.
Der Magic Pixie Dream Boy oder was?
Es ist also mal wieder, das ist ja ein Satz, den ich häufig auch sage, Himmel ohne Ende scheint mir auch als schönes Bookend zu sein für viele Bücher, die wir schon besprochen haben. Denn wir haben hier irgendwie auch wieder so ein bisschen den Magical Russen mit dem Mikolai, in den Charlie verliebt ist. Sowieso kamen mir sehr viele Jugendromane, sehr viele Erzählmuster hier bekannt vor in diesem Roman. Und das ist ja erstmal noch okay, das ist ein Genre-Coming-of-Age. Da muss man seine Vorbilder kennen und die sicherlich auch irgendwo zitieren. Aber es ist alles so zahnlos. Es ist wirklich eine komplett glattgelutschte, kommodifizierte Version einer Jugenderzählung, die niemandem wehtut, die auch niemanden herausfordert. Und das hat mich wirklich sauer gemacht.
Das Klischee über Jugend war ja immer himmelhochjauzend, zu Tode betrübt. Die Teenagerzeit als eine, in der man so viel intensiver den Wechselfällen des Lebens ausgeliefert ist. Existenz ohne Schutzumschlag. Da ist schon die kleinste Verwerfung mit der Freundin der Untergang der Welt. Und wenn die Liebe zerbricht, dann macht man auch mal den Wärter. Aber hier habe ich das Gefühl, gibt es ja eigentlich keinen Aufschlag nach oben und keinen Ausschlag nach unten, sondern es gibt schon auch irgendwie ein großes Gefühl von Sicherheit. Das fand ich das Irritierendste an diesem Roman, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich hat man da eine Bowlingbahn vor sich, wo die Ränder so abgestickt sind. Man kann den Ball nicht irgendwie in den Gatter werfen, man kann nicht daneben hauen. Man hat hier wirklich Stützräder, man hat hier wirklich den Schutzumschlag. Hier gibt es keine Abgründe, hier gibt es keinen Schmerz und keinen Tod. Und ich dachte eigentlich, Jugend wäre Zeit, in der das auf irgendeine Weise näher ist, bevor man dann eben in das nivellierte Durchschnittsleben hineinrutscht. Aber hier ist wirklich alles schon wie so ein bisschen eingefettet, dass man problemlos von der Kindheit in den Sarg rutschen kann, ohne irgendwann auf dem Weg hängen zu bleiben. Man erzeugt Erinnerungen, man ist dann irgendwann produktiv. Dann sagt einem der gute Freund Pommes, hey, du musst auch mal irgendwie ein bisschen was machen und so. Es reicht nicht, die ganze Zeit wehleidig rumzusitzen, ist nicht ganz falsch, wie in diesem Roman allgemein nicht viel Falsches gesagt wird. Aber die Frage, wie es gesagt wird, ist dann immer der Punkt. Finn, was tun mit dem Klischee? Was macht man eigentlich als Kritiker mit dem Klischee, das einem ja immer wieder begegnen wird? Man wird immer wieder vor ihm stehen und sagen, ach du schon wieder, wie bist du hier wieder reingekommen? Und man muss sich irgendwann eine Strategie überlegen. Man kann nicht jedes Mal entrüstet die Hände so in die Seite stemmen oder es kann nicht jedes Mal das Monokel aus dem Auge fallen. Ich finde das immer super frustrierend, wenn man Kritiker liest, die sich irgendwann nicht mit der Gegenwart arrangieren können. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Pauline Kael, die ich schon auch oft eindrucksvoll fand, die dann irgendwann nichts mehr gut fand und die nur noch irgendwie so nörgeln konnte, nicht mehr Kritik üben, sondern so eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Konstellation der Welt anzubieten hatte. Und ich glaube, das ist halt wirklich die Frage, wie spricht man jetzt über diesen Roman und seine Unzulänglichkeiten, ohne dabei super langweilig zu sein?
Das finde ich eine sehr gute Frage, die habe ich mir nämlich auch beim Lesen gestellt. Wie schon gesagt, das ist ein Genre-Text und auch das Coming-of-Age-Genre, das hat eben bestimmte Muster, die abgefahren werden müssen. Das hat sich natürlich auch verändert über die letzten Jahre. Bestimmte Vorzeichen sind hinzugekommen, bestimmte Vorzeichen weggegangen. Ich glaube, ein sehr wichtiger Text für Himmel ohne Ende ist The Perks of Being a Wallflower, vielleicht lieber morgen, beziehungsweise Das ist also mein Leben von Stephen Chbosky, der ich das Gefühl hatte, jetzt nicht direkt ein Hypertext für diesen Roman ist, aber der Geist schwirrte für mich doch hier sehr durch. Was sogar darin endet, dass es am Ende einen Brief gibt, wer sich erinnert, dieser Chbosky-Roman ist ja komplett in Briefform geschrieben. Vielleicht dürfte die Verfilmung mit Logan Lerman und Emma Watson aus dem Jahre 2011 etwas bekannter sein, aber die hatte ja auch schon in sich, dass wir dort einen etwas teilnahmslosen Protagonisten hatten, nämlich den Charlie, der dann so langsam in das Aktive gezwungen wird, der ein Interesse entwickelt. Und ich lese also die ersten Seiten hier von Himmel ohne Ende und ich sehe, ich habe hier die Charlotte, die später auch Charlie genannt werden wird, vor mir, die auf jeden Fall als Ich-Erzählerin, als autodiegetische Erzählerin ein Interesse an Sprache hat. Das muss jetzt nicht ganz mein Interesse an Sprache sein, ich würde da auch noch sagen, erstmal, die ist 15. 18. Was erwarte ich hier?
Hat sie ein Interesse an Sprache? Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Könntest du das kurz erklären?
Ich sehe hier zum Beispiel, einer der ersten wichtigen Plotpoints ist ja, dass der Mikolai, unser magischer Russe, sein iPod verliert im Bus und sie diesen iPod dann hat. Und sie ordnet dann seine Songs als eine Art Gedicht an. Und das wird auch im Text, also in der Setzung des Romanes, gedichtmäßig angeordnet. Und da dachte ich, okay, wahrscheinlich ist das so eine leicht autofiktionale Geschichte von Frau Engelmann und bestimmt erlebe ich jetzt in diesem Roman, wie Charlie auch, sage ich mal, als Poetry-Slammerin oder als Wortakrobatin so ihren Weg finden wird. Und musste dann so, glaube ich, nach drei Filmen feststellen, dass das hier nicht passieren würde. Und da habe ich dann gefragt, okay, aber was passiert denn hier dran? Denn ich glaube, es geht mir gar nicht darum, dass hier Klischees bedient werden, sondern dass nichts damit gemacht wird und dass dieser Roman es leider auch nicht schafft, aus seiner Protagonistin einen vollwertigen Menschen zu machen. Denn wie du schon gesagt hast, darum geht es doch im Bildungs- bzw. Coming-of-Age-Roman. Da geht es darum, dass ein Protagonist oder eine Protagonistin durch Bilanzieren, durch Überlegung, durch Konfrontation mit der Welt am Ende als eine eigene Person dasteht. Aber die Erfahrung ist komplett aus diesem Roman herausgeschrieben. Da ist dann am Ende einfach ein Schnipser und Charlie kann jetzt, Achtung Spoiler, alleine nach Paris gehen und kann jetzt davon erzählen. Und das scheint mir dann aber doch wieder sehr gut auch, sage ich mal, in Frau Engelmanns Prosa und auch Poetik zu fassen. Nämlich dieses geht vor allem darum, dass man am Ende von etwas erzählen kann und jetzt nicht unbedingt, dass man da was draus mitgenommen hat, wie man so schön sagt.
Zufriedenheit ist eine Entscheidung, die man als Mensch treffen kann. Das ist ein Satz, der mir jetzt doch immer im Kopf umspukt, weil ich erlebe das auch hier, dass irgendwann Charlie einfach sagt, jetzt bin ich glücklich. Sie geht dann zu den Leuten und alle diese Streitigkeiten, sie hat sich mit Kathi auseinandergelebt, sie hat irgendwann aus Versehen Mikolai den iPod geklaut, irgendwann gibt sie ihn zurück. All das löst sich irgendwie auf, aber man empfindet nie wirklich den Abgrund dieser Streitigkeiten. Wenn wir jetzt mal wieder auf Harry Potter verweisen, das ja einfach so präsent ist, da hat man schon auseinanderlebende Situationen, die wirklich irgendwie bei den Menschen bleiben. Da ist man dann irgendwie ein halbes Buch mit Ron verstritten. Ja. Das nervt einen so, als würde man in einem Videospiel plötzlich eine zentrale Funktion weggenommen bekommen. Also in Videospielen erzählt man das ja heute oft so, dass die Distanz, der Verlust eines Menschen auch mit einem Verlust von Handlungsfähigkeit einher eingeht. Zum Beispiel, dass man irgendwie in diesem neuen God of War Spiel oder so irgendwann nicht mehr mit seinem Vater beziehungsweise mit seinem Sohn unterwegs ist und dann macht ein Tastendruck, den man gewohnt ist, nicht mehr dasselbe. Es fällt so ein Stützbalken des eigenen Lebens weg. Und ich finde, dieser Roman schafft es nie wirklich zu erzählen, was denn Charlie jetzt eigentlich fehlt, wenn dieser und jeder Mensch für kurze Zeit aus ihrem Leben raus ist und was innerlich mit ihr passiert. Also du hast schon recht, wir erleben nie Prozesse, wir erleben nie irgendeine Form von Erkenntnis, sondern an die Stelle von Erkenntnis treten tatsächlich halt so Trostsprüche, tritt eine ewige Welt von Innerlichkeit. Also wenn das Buch hier heißt Himmel ohne Ende, dann würde ich eher sagen, das ist so innen ohne Ende. Das ist ein Mensch, der nur nach innen geht und diese ganze Außenwelt wirkt so reine Behauptung. Und ich habe auch immer das Gefühl, diese Romanwelt, die auch keine so richtig klare Zeitlichkeit hat, wo dann irgendwann Kick-Ass im Kino geschaut wird und dann dachte ich, okay, es ist 2010, das war mir vorher nicht klar. Auch wenn wir so viele Zeitindikatoren haben, auch wenn das eigentlich ein Millennial-Nostalgie-Roman ist, aber am meisten scheint mir dieser Roman immer von seinen Absenzen, von dem, was abwesend ist, definiert. Und zwar, ich würde da zwei Sachen nennen. Zum einen die vollkommene Abwesenheit von Politik. So Armut und solche Sachen sind hier nicht politisch, sondern sind hier einfach so Mindset-Fragen, die halt mit der Entscheidung zum Glück überwunden werden. Und andererseits das Digitale. Wir haben ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen drüber geschrieben. Ich hatte schon das Gefühl, das ist so eine postdigitale Prädigitalität, eine Abwesenheit des Internets, die so eine hoffnungsvolle Zeitlosigkeit, eine Flucht in eine Vergangenheit, in der alles nicht so nah ist und deshalb bleibt Raum zum Atmen. Und das ist irgendwie auch, was der den Lesern bietet, der Roman, oder das Rückdenken in eine andere Zeit, in der noch Sachen existieren, mit denen man glücklich ist und deren, wo alles nicht so auf einen niederprasselt, wo man sich zurückziehen kann.
Ja, allerdings ist ja merkwürdig, dass dafür, dass es wirklich ein Millennial-Nostalgie-Roman wäre, und ich glaube, ich stimme dir da grundsätzlich zu, aber was mich dann wieder irritiert, ist, dass es eigentlich nicht affirmierend nostalgisch genug ist. Also weil dafür ist es, da hast du dann schon recht, dafür sind zu wenig Zeitindikatoren da drin. Das ist hier nämlich halt kein American Graffiti oder Dazed and Confused, wo ich weiß, okay, das spielt wirklich im Jahre 2010 und hier wird vielleicht auch was ausgesagt über das Jahr 2010. Da hast du schon vollkommen recht, es ist alles sehr, sehr unspezifisch und ich glaube auch, man hat diesen Rückbezug nur gewählt, weil es eben das ist, von dem man als Autorin erzählen konnte. Oder wenn man da das Gefühl hatte, das habe ich ja selber miterlebt, davon kann ich erzählen. Das scheint ja auch so eine Art eine neue Voraussetzung für AutorInnen zu sein. Ich hatte mich mit einer Freundin auch nochmal über Fourth Wing unterhalten, weil sie unsere Folge gehört hatte und meinte, das wäre doch gemein, dass wir das Militaristische an dem Roman kritisiert hätten, denn der Mann von Rebecca Yarros wäre doch Armeegeneral. Also worüber sollte sie denn sonst schreiben als über das Militär? Und da muss ich doch sagen, aber man wird doch nicht Autorin oder Autor, um über das zu schreiben, was man kennt, sondern um das, was man kennt, zu verarbeiten und zu kommentieren. Und wie gesagt, hier ist weder ein Kommentar auf eine 2010er Aufwachsen drin, es ist auch kein Bezug zu Coming-of-Age-Literatur an sich zu sehen. Es ist wirklich so, also es ist so mit den ganz kleinsten Vorzeichen auf knapp 200 Seiten zusammengebastelt, das, was man wohl so Jugendroman nennt, damit alles ganz relatable ist.
Das sind übrigens 300, also das sollte man noch festhalten.
Stimmt.
Es sind nicht 200. Ich hätte mir gewünscht, es wären nur 200.
Ich korrigiere mich, es sind 300 Seiten, beziehungsweise in meinem Reader waren es 150, weil bei mir immer zwei Seiten auf eine zusammengefasst werden. Das hat ja schon mal zu himmelschreienden Verwechslungen bei uns beiden geführt. Ich habe das Gefühl, eine neue Qualität, die für Romane, gerade für diese Jugendromane hinzugekommen ist in den letzten Jahren, ist dieses Relatierbare, das Relatable. Und das scheint als Qualitätsprodukt wirklich alles andere ummantelt zu haben. Denn ich lese auch unter Himmel ohne Ende, wow, genau das war meine Jugend, ich habe mich so verstanden gefühlt. Und da muss ich dann sagen, möchte man sich denn wirklich immer verstanden fühlen? Möchte man nicht irgendwie mal herausgefordert werden? Und an Himmel ohne Ende ist einfach nichts herausfordernd. Ich muss dann an ein Zitat von Ottfried Preußler denken, als er über das Schreiben oder den Schreibprozess an Krabat erzählt hat. Und glaube ich auch gefragt wurde, das ist ja jetzt schon auch für die 70er keine alltägliche Sprache, die Sie hier verwendet haben, Herr Preußler, ich paraphrasiere natürlich gerade. Meinen Sie nicht, dass das Kinder überfordert? Also weil er bedient sich bei Krabat ja eher so einem Sagenstil, vielleicht etwas, was so ein bisschen an Gustav Schwab erinnert. Und er meinte, nein, wieso? Man muss doch auch Kindern und Jugendlichen zutrauen, dass sie was schaffen können und dass sie an so einem Buch auch wachsen wollen. Und irgendwie haben wir das verloren in den letzten 10, 15 Jahren, dass man seiner Zielgruppe zutraut, sich auch mal auseinanderzusetzen mit einem Text und das nicht nur zu konsumieren.
Diese Echokammer der Relatability, die habe ich hier schon sehr erlebt. Ich finde, hier waren schon genug Zeitindikatoren drin, um bei den Leuten dann doch irgendwie den wohligen Schauer des Nostalgischen auszulösen. Ob das jetzt Snake auf dem Handy, Dubstep oder Fluch der Karibik, Dubstep, gespielt von dem Schulorchester ist. Also das Schulorchester bei uns hat tatsächlich auch immer mittelmäßig Fluch der Karibik gespielt. Shoutout an Herr Schlüchtermann, der das Ganze betreut hat. Aber dann sind hier auch noch MGMT mal wieder. Ich meine, wir haben ja schon bei Ocean Vuong drüber geredet. Bon Iver darf auch noch eine Zeile irgendwie da reinhauchen. Und man trinkt irgendwie seine Capri-Sonne, man guckt Kick-Ass und man rechnet Sachen in Mark um. Ich habe das Gefühl, dass es selbst als Gag mittlerweile so ein bisschen aus dem Repertoire der Leute verschwunden, wenn sie nicht sehr stark in dieser Zeit so verankert sind. Ich hatte schon das Gefühl, mir wird die ganze Zeit das Angebot gemacht. Und da muss ich dann doch wieder meine Frustration damit offen ausstellen, wie wenig Nostalgie, wie wenig die Sehnsucht nach der Vergangenheit bereit ist zu unterscheiden. Also man will schon so ein bisschen Zeitgeist atmen, aber auf keinen Fall auf irgendeiner Ebene so die Problematik dieser Situation. Also
genau. Was
weiß ich, hier ist jetzt keiner homophob oder so. Wir erinnern uns alle, dass in diesen alten Jugenderzählungen dann plötzlich die Sprache irgendwie überraschend ist für die Leute. Also gerade wenn man so Teenagerfilme aus den 90ern anguckt oder so, dann ist man schon überrascht von dem Slur-Quotienten, der da die Sprache durchzieht. Und ich habe das Gefühl, hier geht man in die Zeit, ohne ihren Dorn, ihre Andersartigkeit, ihre Fremdheitserfahrungen zu verarbeiten. Das fand ich schon irgendwie sehr ärmlich.
Nee, genau. Und du hast ja auch vollkommen recht. Es ist komplett entpolitisiert alles. Es ist wirklich, ich glaube, mein Hauptproblem ist, und es ist ja etwas, worauf ich auch gerne kreise, wenn mir Romane hier im Podcast nicht gefallen haben. Ich weiß nicht, warum Julia Engelmann diesen Roman geschrieben hat. und warum ich den jetzt lesen sollte. Das ist auch etwas, worüber wir im Vorgespräch schon gesprochen hatten. Wir haben uns beide gefragt, wie relevant Julia Engelmann eigentlich noch ist und konnten das beide nicht so ganz beantworten. Und für mich wirkt dieser Roman wie etwas, was man 2014 hätte veröffentlichen müssen. Also was man so ein, zwei Jahre nach dem One-Day-Poetry-Slam, da kam, glaube ich, dann auch einer ihrer ersten Poetry-Slam-Bandsammlungen heraus. Und ich glaube, ungefähr zur Zeit kommt auch ihr Debütalbum, Poesiealbum heraus. Da hätte dieser Roman sehr, sehr gut hingepasst, aber nicht ins Jahre 2025. Weil auch die heutige Gen Z, ich glaube, für die ist dieser Roman auch zu egal, weil er eben, wie du schon gesagt hast, das Digitale ist komplett abwesend und ich schon das Gefühl habe, man möchte schon ein wenig Auseinandersetzung haben mit aktuellen Geschehnissen oder ein wenig Analyse haben von Lebensrealitäten, was dieser Roman auch nicht liefert.
Warum ist nicht mal Pommes auf fucking MySpace? Warum gibt's hier keine Tumblr-Posts oder sowas? Das kann doch nicht wahr sein, dass gleichzeitig Zeit als Angebot da ist, aber dann irgendwie kein Gefühl da ist für die Frage, wo kamen denn in dieser Zeit Impulse her? Was passiert da mit der Welt? Wie verändert sich das alles? Also wieso nimmt man nichts wahr? Wieso ist man so singulär in seiner Blase? Ich fand das irgendwie ganz bemerkenswert, dass diese Welt sich in außen nicht mal vorstellen kann. Mhm. Also wenn man dann nach Paris fährt oder sowas, ich glaube, man würde vor so Potiemkinschen Fassaden stehen. Ich glaube nicht, dass hier mehr existiert als so ein Straßenzug oder sowas.
Das ist sehr gut, dass du diesen Paris-Besuch nämlich angesprochen hast, weil der besteht aus dem Eiffelturm. Und das war's. Sie geht aus der Metro, sieht den Eiffelturm und isst ein Baguette. Und da kann ich dann wieder sagen, ja, da ist diese Erfahrung Paris natürlich so runtergedampft, dass auch Leute, die noch nie in Paris waren, sich das jetzt so ungefähr vorstellen können, beziehungsweise nicht mal vorstellen können und sagen können, ah, okay, meine eigene Vorstellung gleicht also dem, was ich da wirklich sehe, also es ist gar nicht so schlimm, dass ich selber nicht da war. Aber dafür lese ich doch keine Bücher.
Wir müssen wahrscheinlich irgendwann auch mal zur Sprache kommen, weil ich habe ja schon das Gefühl, das ist hier vor allen Dingen Poetry Slam, wo ein paar Figuren dazwischen gesteckt werden. Man möchte schon im Endeffekt auf diese Zitate, man möchte auf diese Pointen hinaus, man möchte bestimmte Formen von Rhetorik etablieren. Man lässt irgendwann die Figuren zurück und findet so den eigenen Sprachraum, der sich für mich schon sehr stark um relativ klare, einfache Bilder dreht. Es geht immer wieder um Sprachfiguren wie den Himmel, um Wasser, um Mond und Sonne, also um Licht und Schatten auch. Fallen dir noch Sachen ein, die du zu diesem Kanon, zu diesem Katalog hinzufügen würdest? So, was glaubst du, sind noch so die visuellen Referenzrahmen und so? Das sind schon die wichtigsten, oder?
Das sind schon die wichtigsten. Es geht viel um hässliche Sachen oder um Dinge, die nicht so cool sind, aber gerade dadurch cool werden. Und dass den richtig coolen Leuten egal ist, ob sie Hemden mit doofen Sprechblasen drauf tragen. Mhm. Ich habe mir hier, glaube ich, einfach nur so die schlimmsten Kalendersprüche markiert.
Ich auch. Ich finde gut, dass wir genau gleich vorgegangen sind. Und ich wette, wir werden Überschneidungen haben. Aber vielleicht lesen wir einfach abwechselnd uns gegenseitig welche vor und sagen was dazu. Fang du gerne an.
Also ich glaube, weil das einfach Julia Engelmanns Prosa für mich in einem Satz zusammenfasst, ist: Mann, Charlie, was wir uns nächstes Jahr alles zu erzählen haben werden.
Oh Baby, eines Tages werden wir alt sein. Ja, stimmt. Das ist schon aber auch irgendwie gruselig, oder? Das ist so ein bisschen die Logik, die Leute vielleicht zu viel das Handy auf Konzerten zücken lässt oder so, um jetzt mal meine boomerigste Meinung rauszuholen. Dieses Gefühl, dass Gegenwart immer schon Erinnerung sein muss. Das ist ja auch ein Bild, das sie mehrfach hat, oder sie taucht irgendwann ins Wasser und weiß, sie taucht durch eine Erinnerung. Das ist ja irgendwie schon interessant, diese Verschiebung von, sonst würden einem Bücher dieser Art vielleicht doch raten, lebe im Moment. Das ist ja irgendwie schon auch so ein Staple des Jugendbuches. Hier ist alles immer schon Vergangenheit. Das ist ein Buch, das zurückblickt, auch schon so in seinem Gefühl, in seinen Stimmungen und das nie da ist. Das ist vielleicht das, was man irgendwie als Beschreibung und vielleicht als Kritikpunkt anbringen muss. Das ist ein Buch, das immer schon zurückblickt, das nur nostalgisch, das nur in der Retrospektive funktioniert.
Und es ist ein sage ich mal, auch methodisch handwerklich inkonsequentes Buch. Und werden am Anfang, habe ich so das Gefühl, so ein, zwei Grundmetaphern fürs ganze Buch aufgemacht, wo ich dachte, okay, dann wird damit auch bearbeitet. Also Charlie denkt relativ früh in Filmbildern. Es geht immer wieder darum, Schnappschüsse vom Leben zu machen, zurückzuspulen, anzuhalten. An zwei bis drei Stellen sagt sie, wenn das ein Film wäre, würde er jetzt beginnen oder dann würde man das so schneiden.
Und dann würde diese Bewegung kommen mit der Kamera und später wird dann auch irgendwann ein Kurzfilm gedreht.
Den aber nicht Charlie dreht. Was ist denn das für ein Jugendroman, in dem nicht meine Protagonistin selber was macht?
Ja, man steht teilnahmslos daneben. Alles ist doch irgendwie konjunktiv. Deshalb, das bringt mich auch zu meinem nächsten Zitat, das natürlich mit vielleicht beginnt. Vielleicht braucht man manchmal gar nicht die richtigen Worte, sondern bloß die richtige Stille.
Habe ich mir auch markiert.
Ja, könnte man vielleicht auch so auf das eigene Arbeiten übertragen und vielleicht hier und da auch mal nichts veröffentlichen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber gerade dieses Arbeiten mit der Stille habe ich hier überhaupt nicht erlebt. Das ist schon auch irgendwie, obwohl wir immer wieder so in sich gekehrte Momente haben. Momente, wo man irgendwo einfach nur steht und dann doch irgendwie bei sich ist auf irgendeine Weise. Oder sagen wir, wo man sich selbst entkommt, indem man irgendwie im eigenen Zimmer sitzt und wieder so die Fernsehshow guckt, eine Soap oder sowas. Aber irgendwie ein Arbeiten mit Stille, mit einem Gefühl für, hier passiert gerade wirklich nichts über längere Zeit. Wir haben irgendwie Beschreibungen von Umgebungen, von Orten, von Atmosphären. Das passiert ja eigentlich nicht. Mm-mm. Das Buch findet weder die richtigen Worte noch die richtige Stille.
Ich habe eine Ergänzung zu, findet nicht die richtigen Worte, denn es gab einen Satz, der mich komplett rausgerissen hat. Und das ist, es wird natürlich ein Theaterstück aufgeführt. Und wie könnte das anders sein? Ist natürlich das einzige Theaterstück, was Jugendliche kennen von William Shakespeare, nämlich ein Sommernachtstraum. Wir erinnern uns unter anderem an die wilden Hühner und die Liebe.
Ich dachte jetzt, was wird in Dead Poets Society aufgeführt? Ist das nicht auch sowas in die Richtung?
Ich fürchte, es ist auch was in die Richtung. Aber da lässt Charlie, unsere Erzählerin, plötzlich verlauten, also es sind jetzt zwei Sätze. Die erste Hälfte war irre. Die Kostüme und das Bühnenbild passten perfekt. Und das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Und die Kürzungen und Änderungen, die Pommes am Text vorgenommen hatte, machten das Stück kurzweilig und modern.
Übrigens, tatsächlich wird auch in Club der Toten Dichter wird auch der Sommernachtstraum aufgeführt.
Irre. Ja. Und ich möchte dazu jetzt einfach mal sagen, Charlie wirkte jetzt auf den ersten knapp 250 Seiten, wenn ich das hier richtig gezählt habe, nicht wie jemand, der sich groß für Theater oder Shakespeare interessieren möchte. Und jetzt plötzlich diese ungelenke Oberlehrer, also Vertretungslehrerformulierung, machten das Stück kurzweilig und modern in ihren Text einbaut.
Sie machten es spritzig, hip und with it. Aber vor allen Dingen, darf ich nochmal betonen, auch hier ist sie ja wieder, sagen wir, der passive Teil. Auch hier wird sie von Pommes eigentlich mehr oder weniger in das Abenteuer hineingeschleift. Und ich finde, man könnte ja, wenn man so drüber nachdenkt, locker die Geschichte einer Figur, die immer passiv ist, die nie was tut und dadurch irgendwie Dinge verändert, schreiben. Es soll bei Melville oder sowas das ja auch durchaus schon gegeben haben. Aber sie, das ist ja bei ihr keine Verweigerungshaltung, sondern sie ist so das schlurfige Kind, das dann doch mit der Mutter zum Einkaufen gekommen ist. Also das ist schon, zumindest das ist irgendwie ein pubertärer Gestus, aber so besonders interessant als Beschreibung einer Erfahrungswelt ist es nicht. Ich mach mal weiter, okay? Weil ich möchte anschließend auch wieder zu Ocean Vuong. Nicht nur MGMT wird hier geteilt, sondern auch das hier. Und dann sang ich, ein bisschen schief, ein bisschen schön, vor Pommes Bett stehend, Happy Birthday to you. Und da sind wir wieder in dieser Welt, in der die einzigen Ereignisse vielleicht noch die Feierlichkeiten sind, der Einbruch von bestimmten Formen des Lebens und natürlich dann irgendwie klassisch Poproman, auch des Todes. Aber da dachte ich auch so, dieser Satz, ein bisschen schief, ein bisschen schön, so die Betonung der eigenen Imperfektion, da sind wir ja schon tief in der Silbermondhölle, oder? Da sind wir ja tief in dem Deutschpop, der, würde ich sagen, schon auch irgendwie die konstituierende Voraussetzung für diese Welle von Poetry Slam, aus der das hier sich speist, war, oder? Ohne Juli, ohne da jetzt zu kritisch zu sein wollen, ohne Mia, würden wir das hier auch gerade nicht lesen.
Mein hungriges Herz brennt nach einem interessanteren Roman. Aber sehr gut, dass du den Deutsch.
Darf ich auch noch so einen Ich- und Ich-Satz sagen? Und alles, was wir mit Liebe machen, machen wir richtig.
Denn Lukas, mal sind wir die Sonne und mal sind wir der Mond.
Oh, shit. Realität. Das Problem ist dabei, dass unsere Protagonistin hier immer der Mond ist. Sie beklagt sich darüber, sie lebt nur von dem strahlenden Licht eines anderen. Sie hat fast so eine parasitäre Dimension in ihrer Existenz. Und ich möchte das für den Roman, so unfair das gegenüber dieser fiktiven 15-16-Jährigen jetzt auch scheinen mag, gerne nochmal stark machen. Ja, ist sie. Sie ist der Mond, sie ist nie die Sonne, sie tut nichts. Aber das kann man doch nicht irgendwie da als Kontrastwelt aufmachen und die Figur dann nichts tun lassen. Das bestätigt dann eigentlich nur alle Vorstellungen, die sie negativerweise über sich selbst hat.
Ich komme nochmal auf The Perks of Being a Wallflower zurück. Mir ist bei meinen Notizen nämlich gerade eingefallen, es gibt noch eine eindeutige Referenz, nämlich dass Come on Eileen hier ein Leitmotiv ist. Und das ja auch ein Song ist, der zumindest in der Filmvariante dieses Romanes sehr prominent einmal eingespielt wird. Ich habe das Gefühl, der Kernsatz von Wallflower, zumindest im Roman, ist You should participate. Das sagt diese Lehrerfigur relativ am Anfang zu Charlie. Und Wallflower ist tatsächlich ein Roman, wie wir eben merken, wie unser männlicher Protagonist anfängt, mehr zu participaten, seine Meinung zu teilen und auch richtig auf die Schnauze damit fällt dann irgendwann. Und für 50, 60 Seiten ist dieser Roman dann auch sehr, sehr deprimierend, wenn seine Freundin eben verlassen haben. Und Charlie, habe ich das Gefühl, das ist jetzt auch nochmal eine Formulierung, von der wir schon gesagt haben, aber Charlie participated halt nicht, sondern lässt sich so mitschleifen. Und da kann ich wieder sagen, ja, bestimmt war die Jugend der meisten Leute jetzt kein Coming-of-Age-Roman, wo man nach Paris gefahren ist oder irgendwie nachts im Bürogebäude eingebrochen ist. Aber war nicht immer der Grund, dass man diese Erzählungen, Filme, Lieder gehört hat, um, ich will nicht sagen, so ein bisschen Prothesen fürs eigene Leben anzulegen, aber vielleicht so ein bisschen Ideen zu haben, was man mal machen könnte, wo man hin möchte. Und ich glaube, mich hätte so eine Protagonistin richtig genervt als Jugendlicher. Also ich wollte doch die Leute haben, die irgendwas anstellen mit ihrem Leben. Das ist auch so eine Sache, die hatte Matt Lynch damals, als der Bottoms-Film von Emma Seligman rauskam, geschrieben und meinte, hey, er begrüßt es natürlich auch total, dass heutige Jugendfilme sich dass sie sehr, sehr aware sind, sagen wir so.
Mhm.
Über verschiedene Geschlechter, über verschiedene Ethnizitäten. Aber er meinte, aber ich glaube, diese Geschichten haben vergessen, dass es bei Jugend darum geht, in Schwierigkeiten zu kommen und sich abzugrenzen. Und er schrieb dann sowas wie, könnt ihr bitte mit dem Auto nach Mexiko fahren? Könnt ihr bitte Alkohol kaufen, obwohl ihr es noch nicht dürft? Und mir ist das erste Mal, glaube ich, bei den John Green-Romanen angefangen, wo diese Protagonisten oder Protagonistinnen plötzlich auch alle so kantenlos wurden, aber wenigstens noch von sich aus gesagt haben, ich möchte keinen Alkohol trinken. Das fand ich mit 14 irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehbar und dachte mir, wieso denn nicht? Das ist doch genau das, was du möchtest. Aber Charlie macht ja, wie du auch schon gesagt hast, nicht mal die bewusste Entscheidung, nicht teilzunehmen, sondern ist halt der Mond.
Ich glaube, vom eigenen Unvermögen daraus auszubrechen, zu erzählen, das wäre ja super spannend. Irgendwann ist man 30, irgendwann ist man 40 und ist in dieser Hinsicht keinen Schritt gegangen. Das ist auch ein vertrautes Sujet, das ist auch ein tradiertes Sujet. Und trotzdem, finde ich, hat das so eine gewisse Sprengkraft, dieses Gefühl, was ist, wenn man zu spät aufwacht, weil man so spät im Leben plötzlich merkt, hey, ich habe immer so eine passive Dimension in allem gehabt. Aber hier funktioniert es ja alles trotzdem. Es ist alles nur eine Mindset-Frage. Es ist alles durch drei Sprüche von Julia Engelmann, die man irgendwo gelesen hat, merkt man, ach ja, stimmt, ich sollte tatsächlich mal nach Vietnam fahren und mir dort eine Grapefruit kaufen oder so. Ich weiß nicht, ich habe den Song jetzt nicht mehr ganz richtig im Kopf oder so, aber das scheint ja die Problemlösung für alles zu sein. Aber hier ist es irgendwie so eine aktive Passivität. Es löst sich alles so von allein auf. Also es ist ein großer Idealismus im Sinn von die Idee bestimmt schon alles. Ich habe das Gefühl, das überlagert total die materielle Welt. Hier ist auch ganz wenig wirkliche Berührung, wirklicher Kontakt. Irgendwie schweben hier für mich auch so Köpfe im Glas aneinander vorbei. Also ich kann mir hier niemanden dabei vorstellen, wie er Sex hat oder wie er irgendwas macht, das eine bestimmte Form von Körperlichkeit hat. Selbst das Theaterstück oder Rollerball, der Sport, verwandeln sich hier irgendwie in so Luftblasen. Also das fand ich auch ganz irritierend, dass ich hier wieder so nicht richtig einen Bildkatalog habe. Ich sehe hier einfach meine eigene Jugenderfahrung, weil ihr natürlich natürlich auch wieder Sachen drin sind, die mir bekannt vorkommen. Also auf meinem iPod werden wahrscheinlich hier und da auch ein paar der Titel gewesen sein, die hier auf seinem iPod sind oder sowas. Also, aber das kann ja nicht alles sein, Leuten nur halt diese Schablone anzubieten.
Mich hat ja noch verwundert, dass Pommes geraucht hat und dass Charlie auch 3 bis 4 Mal an einer Zigarette zieht. Was mir aber auch mehr ein Bild zu sein schien, als tatsächlich irgendwie ein sich einem Konsum hingeben. Und es wirkte auch wieder für mich, als ob Frau Engelmann sich da auch dachte, ach, gab es nicht in The Fault in Our Stars diese tolle Metapher mit der Zigarette, wenn du packst sie zwischen die Lippen, aber gibst ihr nicht die Chance, sie zu töten? Vielleicht müssen Protagonisten in Jugendbüchern rauchen, wenn sie so ein bisschen cool sind.
Ja, oder wir machen Kinder vom Bahnhof Zoo, dann gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter. Das ist ja, glaube ich, auch ein Spiel mit Leben und Tod, der die Jugenderfahrung so ein bisschen auf so eine existenzielle Ebene bringt. Was ich mich noch gefragt habe, ist das denn, du beschreibst das hier mehrfach als Jugendroman, ist das denn so gedacht? Soll das hier jemand lesen, der unter 20 ist, oder sollen das eigentlich nur die Julia Engelmann-Veteranen hier nochmal irgendwie konsumieren und sich wohlig und mit hier und da ein paar irgendwie Momenten des Relatens irgendwie in die eigene Kindheit imaginieren? Also ist das überhaupt ein Jugendroman in dem Sinne, wie du ihn hier manchmal beschreibst?
Sehr, sehr gute Frage. Ich meine, wir müssen da ja zwischen intendierter und rezipierter Jugendliteratur erstmal unterscheiden, aber vielleicht stellt sich die Frage hier gar nicht erst. Man könnte jetzt mal auf den Verlag gucken, auf Diogenes, die jetzt nicht unbedingt für Jugendbücher stehen, aber sie verlegen immerhin auch Benedict Wells.
Haben sie.
Genau. Wir verstehen uns so gut.
Gut, das ist ja auch einer der naheliegenderen Namen. Also ich weiß, dass du jetzt nicht Dürrenmatt sagen wirst in dem Zusammenhang.
Ich würde sagen, diesen coolen Autoren Dürrenmatt, den die Kids auf dem Schulhof lesen. Nein, die verlegen halt auch Benedict Wells.
Den müssen sie ja, oder? Der ist in den Lehrplänen drin stellenweise.
Du hast nämlich gerade ein magisches Stichwort in den Mund genommen, Lehrplan. Nur kurz einmal, Benedict Wells ist ja tatsächlich ein Autor, der durchaus von Jugendlichen oder Anfang 20-Jährigen immer noch rezipiert wird. Wahrscheinlich vor allem durch so Romane wie Spinner und ich glaube auch Heartland hat ganz gut funktioniert. Und Heartland ist ein Roman, den ich gerne vergleichen würde mit Himmel ohne Ende. Denn auch Heartland schien mir sehr glatt gelutscht, sehr konsumierbar. Da muss ich Herrn Wells aber lassen, dass er, glaube ich, einfach versucht hat, den amerikanischen Coming-of-Age-Film auf eine Essenz runterzudampfen und das in einen Roman zu packen. Das hat mir nicht gefallen, aber ich konnte die Intention dahinter erkennen. Und Himmel ohne Ende wirkt für mich wie ein Roman, der vor allem auf den Schulunterricht geschrieben ist. Der darauf geschrieben ist, dass man den in der 10. Klasse oder in der 9. Klasse im Deutschunterricht liest. Und dann ist es nämlich mal nicht so schwierig, wie diese Klassiker, die man immer liest. Weil da ist ja auch so eine Sprache, die ist immer doof und die ist so langweilig. Und hier haben wir einen Roman, kein Kapitel ist länger als 5 Seiten, würde ich jetzt mal sagen. Oder wahrscheinlich 10 Seiten.
13 sind sie stellenweise, das sind dann aber auch die längsten.
Ich würde sagen, es ist ein ganz klar eingeteiltes Buch in eben die Jahreszeiten. Und selbst da ist das Buch nicht konsequent mit sich selber. Denn es gibt einmal die Beobachtung, dass es ja komisch ist, dass man Frühling, Sommer, Herbst und Winter beigebracht bekäme, wenn es doch eigentlich Winter, Frühling, Sommer, Herbst sein müsste. Und dann macht das Buch das nicht mal selber. Dann geht das im Sommer los. Und dann muss ich auch sagen, also Frau Engelmann, wenn Sie schon so eine Metapher, so eine Beobachtung in das Buch reinstellen, dann müssen Sie das doch selber befolgen. So, dann muss dieses Buch doch auch im Winter losgehen.
Sonst hat man ja vielleicht auch keinen Respekt für die eigenen Figuren, oder? Also man nimmt die dann auf irgendeiner Ebene nicht ernst. Aber du hast schon recht. Also ich meine, als Schüler kann man zumindest oder als Schülerin hier das Ganze auch stellenweise dann ignorieren und sich einfach auf einzelne Zitate stürzen. Da stehen dann nämlich tolle Sachen wie, vielleicht hatte alles so dunkel werden müssen, damit ich das Helle wieder sehen konnte. Vielleicht ist das auch Familie, dass man zurückkommt, obwohl man doch so sehr weg wollte.
Und ich wünsche mir alles.
Alles. Begriffsrhetorik, die sich selbst nicht ernst nimmt, sondern die nur so eine symbolische Qualität hat, die nur so eine behauptete Andersartigkeit, irgendwie ein Greifen nach dem Horizont, an dem man gar nicht mehr glaubt. Es gibt hier die Metapher, dass sie irgendwann so fischglasartig das Gefühl hat, so parallel neben ihrem Leben zu stehen. Das ist ja, glaube ich, irgendwie eine Vorstellung, die viele Leute kennen, so eigentlich gar nicht mehr teilzuhaben oder passiv neben dem eigenen Dasein zu stehen. Dafür gehen Leute dann zum Beispiel oft in Therapie oder sowas. Hier ist Therapie, wird gar nicht so richtig ernst genommen, oder? So an sich selbst arbeiten ist hier eigentlich immer auch das Glück haben, dass Leute einen mitschleifen oder sich doch einfach mal einen Ruck geben. Also ich habe am Anfang gedacht, das würde ein Depressionsroman. Ich habe das gedacht, in den letzten Jahren, die Popliteratur hat gemerkt, sagen wir im weitesten Sinne das, was populäre Literatur in diesem Bereich ist, ich kann nicht einfach immer am Ende jemanden sterben lassen und dann ist irgendwie alles dramaturgisch abgeriegelt, sondern man hat dann viel über Depressionen geschrieben, man hat viel über Angstattacken geschrieben, man schreibt heute, glaube ich, viel über Neurodivergenz. Und das alles findet ja nicht statt. Ich würde auch allgemein sagen, ich finde ganz spannend, wie wenig Queerness, wie wenig Migrantisches hier irgendwie stattfindet, sondern das ist wirklich so eine sehr hermetisch abgeriegelte Welt, in der also diese...
Ich könnte da kurz polemisch zu werden.
Oh, ich bitte dich darum.
Dazu müsste man was zu sagen haben. Wenn man sich tatsächlich mit Queerness oder mit migrantischen Erfahrungen, mit Politik auseinandersetzen würde, dann müsste man halt auch zwangsweise eine Position zu seiner eigenen Jugend entwickeln und vielleicht auch zwangsweise sich damit auseinandersetzen, dass man vielleicht selber auch Teil eines Problems war. Ich habe mich jetzt mit Julia Engelmanns Biografie nicht auseinandergesetzt, würde ich mal sagen an dieser Stelle. Das ist sowieso auch eine literaturwissenschaftliche Arbeit, die ich selten tue. Bei mir ist der Autor, die Autorin häufig tot, aber die Frau wirkt jetzt nicht wie jemand auf mich, die sehr viel Leid oder Entbehrung in ihrem Leben erleiden musste. Das lasse ich jetzt einfach mal so vorsichtig stehen. Und sich dann tatsächlich mit der eigenen Jugend auseinanderzusetzen und zu merken, vielleicht war ich auch Teil der Leute, die jemanden ausgegrenzt haben oder die diskriminierende Sachen gesagt haben. Das würde halt einen Prozess voraussetzen. Und das würde, glaube ich, auch voraussetzen, irgendwelche Leser und Leserinnen zu verlieren im Laufe des Ganzen. Und das scheint mir nicht der Aspekt dieses Romans zu sein.
Das war nämlich auch, was mir aufgefallen ist. Hier ist auch nichts drin, was irgendeinen AfD-Wähler stören würde. Hier verliert man keinen einzigen Teil der Zielgruppe. Man ist in keiner Weise irgendwie kritisierbar und angreifbar, außer von so ewigen, griesgrämigen Menschen wie uns. Ich musste so ein bisschen denken, du wirst dich wahrscheinlich nicht dran erinnern, aber 2014 gab es einen Text von Florian Kessler in der Zeit, in der er über die Großbürgerlichkeit, über die brave Existenz der deutschen Literatur sprach, der viel rezipiert wurde, wo tausende von Antworten kamen, wo das Feuilleton mal wieder als Durchlauferhitzer fungiert und so ein bisschen das, was man da irgendwie an den Schreibschulen und so gelernt hatte, vielleicht irgendwie so ein bisschen reflektierte. Es ging dann um Klassendiskussionen, 2014 sicher auch so ein Punkt, wo langsam so diese zeitgenössischen Konfliktfelder, die wir jetzt gerade im Diskurs-TM häufig beackern, wo das so ein bisschen prävalenter, so ein bisschen präsenter wird. Und da hat man sich da viel so drüber gestritten, so okay, haben die jetzt alle kreatives Schreiben studiert und ihre Eltern sind Rechtsanwälte. Und ich finde, das ist ein Roman, der wirkt auch, als sollte er rückblickend so Thesen belegen. Ich habe gesehen, es gab 2024, letztes Jahr, nochmal eine Wiederholung dieser ursprünglichen Diskussion, so als kleines Panel im Deutschlandfunk. Und ich dachte, wenn man irgendwie Beweisführung bräuchte für die Bravheit, die Bequemlichkeit der deutschen Literatur, dann wäre das hier jetzt nun schon ein ganz gutes Beispiel. Also die Beweislage ist erdrückend, wenn wir zumindest auf diesen Engelmann-Roman schauen.
Ja, und das ist doch aber irgendwie auch traurig, weil ich meine, Jugenderzählung, da geht es doch um Rebellion, da geht es um sich abgrenzen von was anderem. Und wie schon gesagt, diese Jugendlichen wollen eigentlich auch ganz schnell selber ins Reihenhaus ziehen und am liebsten auch ganz schnell selber Kinder haben, habe ich das Gefühl, denen sie dann erzählen können, wie sie mal fast beim Schultheaterstück mitgemacht haben oder wie sie mal neben ihrem besten Freund standen, als der einen Film gedreht hat. Was mir noch aufgefallen ist, da würde ich dich fragen, wie du das siehst, mir kam, weil du hast den Deutschpop schon angesprochen, ich hatte an sehr vielen Stellen das Gefühl, dass hier so leicht anders zitierte Songfetzen durch diesen Roman wabern. Da gibt es dann nämlich Zeilen wie ein paar Häuser weiter spielte jemand Akkordeon, was mich so ein bisschen an Erich Kästner erinnert
Cello.
Hat hier mit.
Ich dachte, das
Cello kommt gleich. Cello kommt gleich mit Nachts konnte ich nicht schlafen. Steht hier ja auch direkt drin. Dieses ein paar Häuser weiter erinnerte mich tatsächlich an Erich Kästner, an die sachliche Romanze. Da gibt es diese Zeile, ein paar Häuser weiter übte jemand Klavier. Dann geht es hier immer wieder um das, die Menschen sind gut, aber Leute sind blöd. Das sind ja auch irgendwie Zitate von Depeche Mode bis Bob Dylan. Also ich hatte hier sehr viel das Gefühl, hier, ich glaube, Frau Engelmann bemüht sich hier schon so eine ein engmaschiges Netz aus Intertexten und Referenzen zu legen, aber die sind dann wieder nicht konkret genug, weil man damit, glaube ich, auch wieder Leute ausschließen würde, um damit zu arbeiten. Wenn wir uns ein Soloalbum von Stuttgart Barre angucken oder einen Roman von Alexa Henning Lange, die ja auch eine wichtige Pop-Autorin war, da geht es ja irgendwo auch darum, dass es einfach Leute gibt, die die Referenzen nicht verstehen und die damit ausgeschlossen sind. Aber der Leser, die Leserin, die es versteht, kann sich eben jetzt als Teil einer elitären Gruppe fühlen. Und ich glaube, nur so kann man Coming of Age erzählen, dass man mit dem Leser, mit der Leserin so einen Pakt eingeht und sagt, guckt mal, wir finden die gleichen Sachen cool. Aber Charlie findet halt nichts cool. Und ich weiß auch nicht, was Julia Engelmann eigentlich gut findet. Und ich glaube, das ist so das größte Problem. Ich könnte dir auch nicht mal sagen, wofür die steht. Also doch, ja, wir haben, glaube ich, ganz gut rausanalysiert, für was sie steht, nämlich für so ein großes Nichts. Ich glaube wirklich, dass der Jugendroman, der Bildungsroman, der Coming-of-Age-Roman, wie man das auch nennen möchte, wirklich ganz viele tolle Möglichkeiten gibt. Ein paar der wichtigsten Texte der Weltliteratur sind wahrscheinlich irgendwo Jugendromane. Weil du kannst da ja wirklich, du hast entweder die Chance, dich nochmal mit dir selber auseinanderzusetzen, dich mit deinem Aufwachsen auseinanderzusetzen. Du kannst Zeitbeobachtungen anstellen, du kannst Generationenbeobachtungen anstellen, die vielleicht dann in ein paar Jahren veri- oder falsifiziert werden. Aber du kannst doch nicht einfach nur hier irgendwas hinstellen und sagen, hey, erinnerst du dich daran? Das waren schon Zeiten, nicht wahr? Als es noch iPods gab? Wow. Ja.
Kennste. Was haben wir damals für Frisuren getragen? Es ist so ein bisschen, wie heißen diese Shows, wo immer so Leute so in so einer Greenbox unten sitzen und so kommentieren irgendwelche Musikvideos?
So eine Panel-Show, so, die zehn besten Uhrzeiten und so.
Ja, so die ultimative Chartshow, die 10 besten Uhrzeiten, hast du das gerade gesagt? Ich hab's akustisch, ja. Das war auf jeden Fall, ja. Habe ich gesehen, war auch mit Thorsten Sträter, gell, der hat da auch gesessen und da kommentiert. Und Max und Henny Nachtsheim haben sie auch unten in die Ecke gepasst, das war super. Ja, aber du hast schon recht, das ist auf jeden Fall wirklich so ein Wiedererkennungs- und Relatability-Roman. Es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Widerlegen von jemandem wie Andreas Reckwitz oder so mit seiner Gesellschaft der Singularitäten. Also wenn es ein Argument gibt für eine neue Sehnsucht nach Konformität, nach einer unsichtbaren Blassheit, dann ist es vielleicht dieser Roman. Ich gehe da schon irgendwie mit so einem komischen Gefühl raus. Es gibt ja in ihren Poetry-Slam-Texten schon auch eine Dichte an Referenzen. Du hast gerade danach gefragt, aber ich erinnere mich zum Beispiel in diesem Eines Tages Baby-Text geht es ja auch um Casper, es geht um Harry Potter, da sind wir auf jeden Fall dicht so im Millennial-Kanon irgendwie drin. Hier ist da schon wenig von geblieben, also man hat schon auch das Gefühl, dieser Roman befreit sich auch von allem, was irgendwie zu spezifisch ist, sondern möchte von allen auf irgendeiner Ebene geliebt werden. Bei uns ist es leider nicht gelungen, aber beim nächsten Mal sind wir vielleicht wieder voller von Begeisterung. Gibt's für dich noch irgendein Fazit?
Eines Tages werden wir alt sein, Lukas. Und,
ja.
Und kennst du Dubstep?
Wir haben überhaupt nicht über Kai, über diese rebellische Außenseiterfigur geredet.
Kai Stengelmann?
Nasstäter irgendwas. Wir haben auch nicht über die ganzen Namen, also wir haben auch nicht über den Sportlehrer Herr Hühnermörder geredet oder sowas. Aber dass wir diese vermeintliche Rebellenfigur, die Dubstep hört und irgendwie alle Scheiße findet, gar nicht erwähnt haben, das hat ja auch seine Bewandtnis, oder?
Ich habe einmal gelacht. Ich habe einmal wirklich gelacht, denn es gibt noch einen Sideplot, in der die Mutter von Charlie mit dem Italiener, also einem Kellner im italienischen Restaurant, anbandelt. Die wird dann später auch schwanger. Das findet Charlie am Anfang auch ganz doof, aber dann arrangiert man sich doch. Und Charlie und er gehen in so ein Trampolinparadies und der Italiener holt sich da eine Bänderzerrung und dann sitzen sie im Krankenhaus und er sagt, ach, das ist aber auch toll, wie effizient sie das hier alles gestaltet haben. Und da musste ich wirklich lachen. Ich dachte, ja, ich glaube, das ist genau das, was so ein hilfloser, angehender Stiefvater jetzt sagen würde. Erstmal loben. Oder sowas wie, wenn man auf der Autobahn fährt und dann zu seinem Partner, seiner Partnerin und sowas sagt wie, Mann, der Betrieb ist aber auch echt weit draußen, oder? Ja.
Das ist vielleicht eine der Figuren mit der interessantesten Eigenschaft. Jemand, der also ganz obsessiv ist in Bezug auf Distanz und Entfernung und Zeiten, die man braucht, um von A nach B zu kommen. Ich habe den jetzt nicht als so wahnsinnig aufregend erlebt, aber ich verstehe schon auf jeden Fall, wo man da potenziell einen Lacher herbekommt. Ich muss sagen, es war für mich auch doch ein eher humorloser Roman. Wenn es da irgendwie Gags oder Pointen gab, dann habe ich sie nicht so oft gesehen. Ich glaube, es gab eine kleine Episode, die ich ganz unterhaltsam fand, sie fahren irgendwie mit einem Bus irgendwo hin, bleiben auf einer Raststätte hängen
das ist auch
und geraten
lustig,
dann
so
geraten dann in so einen Geburtstag und werden dann mit den Enkeln der Jubilarin irgendwie verwechselt. Und da dachte ich, ach, das ist mildes Amüsement. Da, wenn es davon 20 gegeben hätte, stände ich dem Roman marginal positiver gegenüber. Aber ja, es gibt sehr wenig. Es gibt keine große Kunst, ob der man zusammenbrechen kann. Das passiert beim nächsten Mal, wenn wir über Tristan sprechen. Das Thomas-Mann-Jubiläum geht weiter. Diesmal widmen wir uns schon eher einem der Außenseiter seiner Karriere, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass Tristan jetzt die erste Novelle, Kurzgeschichte ist, zu der die Menschen da draußen greifen. Sie ist auch sicher nicht so im großen Zentrum arrangiert um den Zauberberg oder die Buddenbrocks und Mario und den Zauberer oder so, sondern befindet sich ein bisschen weiter draußen. Wir fahren ein bisschen ins Grüne, wir fahren nicht ins Grüne, wir fahren ins Weiße, wir fahren in die Nervenheilanstalt Einfried.
Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn, liebe HörerInnen, manchmal muss man gar nicht weit fahren, weil die schönsten Sachen schon so nah sind.
Erich Fried würde sich für manches schämen. Hermann Hesse würde das nicht in Gesetz, in Zeilen verpacken, sondern würde sagen so, nein, das ist nun wirklich zu schmalzig.
Oh, Hermann Hesse, ja, auch ein zitierter Autor hier. Damian wird gelesen.
Irgendwann muss man auch mal die Hermann Hesse-Gedichte verreißen. Und gut, aber das passiert nicht heute. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.